Heute ist Samstag, der 18. April 2015. Das Thema des Abends: die Einladung meines Lebens.
Denke, passende Geschichte, passende Begebenheit, die Jesus da erzählt hat, als er damals vor knapp 2000 Jahren in Galiläa unterwegs war. Und diese Geschichte, die hat sehr viel auch mit uns heute zu tun. Eine Geschichte, ich möchte einfach mal ein paar Dinge dazu sagen. Hier gibt's in der Regel gibt's zwei Parteien. Die erste Partei, der erste, ist Gott. Hier ist die Rede von einem Mensch, der ein großes Abendmahl macht. Wer ist dieser Mensch? Jesus vergleicht hier Gott mit diesen Menschen. Er sagt, unser Gott, den ich kenne und von dem ich komme, der hat ein Festessen vorbereitet. Der hat ein Essen, ein Buffet, ich war vor kurzem auf einer Hochzeit, sowas Ähnliches hat der lebendige Gott für uns Menschen vorbereitet. Und hier müssen wir mit einer Vorstellung aufräumen, die immer wieder kursiert. Entweder die Menschen denken, ja, das ist der liebe Gott, der lässt alles durchgehen und es ist eigentlich egal, was ich mache. Es ist der liebe Gott, am Ende wird alles gut. Und das andere Extrem ist das, dass man sagt, oh, dieser Gott, der will was von mir. Wenn ich zu dem komme, dann muss ich mich ändern. Dann muss ich erstmal irgendetwas liefern. Der erwartet was von mir. Der will, dass ich Dinge vielleicht aufgebe. Der will vielleicht, dass ich auf was verzichte. Aber dieser wunderbare Gott, er hat für uns ein Fest vorbereitet. Und dieses Fest ist anders, als wir Menschen uns das vorstellen. Es ist nicht ein religiöses Fest. Es ist nicht ein frommes Fest, sondern es ist ein Fest voller Freude, voller Genuss. Vielleicht muss man sich mal vor Augen führen, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihn von vornherein gleich mal in einen Garten gestellt. Er hat gesagt, da dürft ihr von allem essen, was es da gibt. Da gibt es schöne Bäume, da gibt es etwas zu genießen für euch. Gott will, dass der Mensch eine Freude hat. Der Mensch braucht Freude. Und ich mache jetzt heute Abend mal ein bisschen, haben wir so Kärtchen vorbereitet. Du hast gedacht, ich weiß nicht, nehme ich sie nicht. Das spiegelt nämlich ein bisschen. So, hier. Es gibt eine Einladung. So, und die ist von Gott. Da gibt es jemand, der hat eingeladen. Der lebendige Gott hat Menschen zu seinem Fest eingeladen, zu seinem Abendessen. Und historisch gesehen war das das Volk Israel damals, vor 2000 Jahren. Sie hatten schon seit alters her in der Bibel Hinweise darauf, dass Gott dieses Fest vorbereitet. Da drin steht, dass eines Tages jemand kommen wird, der alles erfüllt, was Gott an vielleicht Forderungen an uns Menschen hat. Gott wird alles erfüllen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und es ist vor 2000 Jahren eingetroffen. Und auch so ein Vers wie zum Beispiel, ich lese jetzt einfach mal einen Vers vor. Das ist Jesaja Kapitel 55. Hat Jesaja geschrieben schon vor hunderte Jahre vor Jesus Christus. Und da heißt es, wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht. Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her, kommt her zu mir. So werdet ihr leben. Leben wir denn nicht? Wir leben doch. Wir leben doch. Aber hier geht es um ein ganz anderes Leben. Gott lädt uns ein, dass wir sein wahres Leben kennen können. Gell? Gott ist vor 2000 Jahren in Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Und Jesus Christus ist ein Fest. Er gibt nicht nur ein Fest. Er ist das Fest. Gott sagt im Neuen Testament, mit ihm, mit Jesus hat Gott uns alles geschenkt. Es gibt einen Vers im Neuen Testament. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, ein Dieb kommt, um zu stehlen und zu töten, umzubringen. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es überfließend haben soll. Und er vergleicht sogar Menschen, die andere mit religiösen Pflichten belasten. Vergleicht er mit einem Dieb. Das ist jemand, der das Leben raubt. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben. Nicht von uns etwas einzufordern, einzuklagen, uns verurteilen, weil wir nicht Gottes Maßstab entsprechen, sondern um uns Leben zu geben. Gell? Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es überfließend haben sollen. Das heißt, das Leben Gottes will aus uns überfließen. Dazu sind wir als Menschen geschaffen worden. Wir Menschen brauchen Gottes Leben. Und Gottes Leben ist ein Angebot für uns. Gott zwingt uns nicht. Vielleicht gehen wir jetzt mal weiter. Ja, was beinhaltet, ich sage jetzt nochmal ein paar Dinge, die das beinhaltet, was Gott für uns vorbereitet. So, das ist das, was Gott für uns gemacht hat. Mit Jesus hat Gott uns alles geschenkt. Das erste ist, wer an Jesus glaubt, der bekommt das ewige Leben. Das ewige Leben, das ist auch Gottes Leben. Das ist ein Leben mit einer ganz anderen Qualität. Gott möchte uns sein Leben geben. Wir haben das menschliche Leben. Gott möchte uns sein Leben schenken. Wie wir das bekommen, da können wir nachher noch vielleicht drauf eingehen. Jetzt gibt's Dinge, die damit in Verbindung stehen. Alles ist in dem Namen Jesus Christus für uns vorbereitet. Gott lädt ein. Gott macht nicht eine Forderung, sondern Gott schreibt außen hin, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Eingeladen. Und die Menschen damals, die frommen Leute in Israel vor 2000 Jahren, die Schriftgelehrten, Pharisäer, Hohepriester, Leute, die die Bibel, das Alte Testament kannten und wussten, dass Jesus kommen wird, die haben ihn abgelehnt. Das hat ihnen nicht gefallen. Das war nicht nach ihrer Vorstellung, was Gott für sie vorbereitet hat. Sie haben sich was anderes gedacht, was anderes erwartet. Aber Gott ist so, Gott kam in einem kleinen Kind, in einer Krippe, wir kennen die Geschichte, und war Mensch geworden, Mensch zum Anfassen, und man konnte ihn kennenlernen. Und die, die ein bisschen einen Blick dafür hatten, wer das ist, die haben gesehen, Mensch, wir sahen die Herrlichkeit Gottes. Wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, und in Jesus haben wir die Vergebung der Sünden. Warum? Weil Jesus für uns gestorben ist. Das heißt, Gott hat alle Forderungen an uns Menschen. Die hat er durch Jesus Christus erfüllt bekommen. Und durch seinen Tod am Kreuz haben wir Vergebung der Sünden. Das ist gewaltig. Dieses Fest ist eine Einladung. Das ist vergleichbar mit einem Fest im Alten Testament, wo Gott sein Volk aus Ägypten herausgerettet hat, indem sie das Passafest feierten. Ein Passa, ein Fest, was ist das? Passa. Das heißt, sie wurden vom Gericht, das über Ägypten hereingebrochen ist, von diesem Gericht wurden sie befreit, indem sie ein Lamm geschlachtet haben. Gott hat gesagt, ihr macht ein Fest und in Ägypten gibt es ein Gericht. Und euch lade ich ein, ihr esst zusammen, ihr schlachtet ein Tier, ein Lamm, und das Blut wird an die Türpfosten gestrichen, und das ist für die Erlösung. Und in dem Haus, da was macht ihr da? Da esst ihr. Da genießt ihr dieses Lamm. Das kann man essen. Nicht nur Blut nehmen und sagen, Vergebung, nein, jetzt musst du es essen. Und im übertragenen Sinn, Jesus Christus ist das Lamm Gottes. Er ist für unsere Sünden gestorben, aber nicht nur das. Wenn er nur für deine Sünden gestorben ist, dann hast du das Blut an die Türpfosten gestrichen. Das heißt, Gott wird dich nicht verurteilen. Du bist erlöst. Aber jetzt müssen wir lernen, das Fest mit Gott zu feiern. Jetzt müssen wir lernen, dieses Lamm zu essen. Das ist das Leben, die Vergebung. Was da noch mit da drin enthalten ist, ist Frieden. Heute gibt es so viele Menschen, viele sind für Frieden. Aber wenn man das persönliche Leben anschaut, gibt es doch überall Unfrieden. Wir müssen dieses Fest beinhaltet, dass wir Frieden haben. Und zuerst ist mal unser Friede mit Gott. Friede mit Gott. Welcher Mensch hat Frieden mit Gott? Das ist eine große Gnade, wenn wir sagen können, wir haben Friede mit Gott. Weil die meisten Menschen sind vor Gott auf der Flucht. Oder sie haben Vorstellungen über Gott, religiöse Vorstellungen. Frieden, Freiheit. Das ist die Freiheit in Christus. Das ist eine ganz andere Freiheit. Da geht es nicht darum, dass man alles nur machen darf, was man will, sondern es ist eine Freiheit, es ist eine herrliche Freiheit, die Freiheit der Kinder Gottes, die wir bekommen durch unseren Glauben an Jesus Christus. Ja, ist auch die Freiheit, nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde sein zu müssen. Ist auch eine Freiheit. Freiheit von der Macht des Bösen. Von so vielen Dingen, die uns Menschen heute binden und gefangen halten. Und Jesus macht uns frei davon. Und diese Freiheit können wir erfahren. Das ist konkret, kann man erleben. Gell? Viele von uns haben es erfahren. Liebe. Ich will nur kurz darauf eingehen. Das ist ein Riesenbegriff. Liebe ist ein großer Begriff. Aber Gott hat uns seine Liebe bewiesen, indem er Jesus für uns ans Kreuz gegeben hat. Er hat gezeigt und bewiesen, dass er uns liebt. Und wer an Jesus Christus glaubt, der erfährt auch die Liebe Gottes. Es ist eine andere Liebe. Ja, es ist nicht nur etwas, wie wir zwischen uns Menschen kennen. So, Gott ist gerecht. Die Gerechtigkeit Gottes. Wir bekommen Speise, die bleibt. Weisheit. Warum schreibe ich Weisheit hin? Ja, wir Menschen sind alle, manchmal denken wir sind so klug. Wir haben so gute Ideen. Wir haben so einen klaren Verstand. Gell? Wir können so vieles auf die Beine stellen. Und doch fehlt es uns an der wirklichen Weisheit. Deshalb sagt die Bibel in Kolosserbrief, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich habe Menschen gesehen, die eine sehr einfache Schulbildung hatten, in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Aber als sie diesen Jesus kennengelernt haben, und je mehr sie ihn kennengelernt haben, das sind Menschen geworden voller Weisheit. Weisheit hat nicht nur mit Intelligenz zu tun, sondern Gott gibt Weisheit. Und er macht das, was hoch ist und den Verstand der Verständigen, sagt die Bibel sogar, macht er zunichte, gell? Indem er uns die wahre Weisheit gibt, denen, die sich ihm gegenüber öffnen. Speise, die bleibt. Wofür leben wir? Wofür arbeiten wir jeden Tag? Und alles zerrinnt uns zwischen den Fingern. Was haben wir am Ende davon? Am Ende bleibt nichts übrig. Gott hat einmal zu einem reichen Mann gesagt, der gute Erfolge hatte, ein erfolgreicher Mensch, und er hat gesagt, so, ich werde jetzt meine Scheunen vergrößern, damit ich noch mehr lagern kann. Da kann ich alles reinfüllen und ich habe dann wirklich, mein Geschäft läuft so gut, dann habe ich ausgesorgt. Und dann kann ich nur noch meinen Rest meines Lebens von dem leben, was ich mir angesammelt habe. Und ich kann sagen, meine Seele, jetzt lass dir gut gehen. Und dann sagt Gott zu diesem Menschen, du Narr. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann alles gehören? Wofür hast du das alles dir angeschafft? Ja, alles ist vergänglich. Ja, aber es gibt etwas, was bleibt. Jesus hat gesagt, schafft euch Speise, die bleibt. Die ewig bleibt. Das ist etwas, das hat Ewigkeitswert. Orientierung. Viele Menschen wissen nicht, wo sie hingehen, wo sie herkommen, was das sind, wofür lebe ich. Man setzt sich selber Ziele. Aber eigentlich hat Gott einen ganz anderen Plan für uns. Und da gibt es eine Stelle in der Schrift, die sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit gehen. Er wird nicht im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein Licht. Das ist nicht nur, dass dir jemand sagt, was du tun musst. Das ist nicht nur, dass du eine Richtschnur hast, eine Richtlinie, nach denen du lebst, sondern da gibt es etwas, ein persönliches Kennen vom lebendigen Gott, der uns führt. Das ist das Größte eigentlich, was man erleben kann. Und das alles ist verbunden mit der wahren Freude. Freude, die es in der Welt nicht gibt. Jede Freude vergeht. Gell? Wir haben gerade unterwegs gesprochen, jemand hat sich so gefreut, dass er in den Europapark darf. Ja, es ist schön. Ja, da gehst du hin, hast einen schönen Tag. Und ja, aber was bleibt wirklich? Gell? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Gell? Und wir haben viel Grund, uns zu freuen, weil Gott uns so ein Fest bereitet hat. So, jetzt kommt's zur zweiten Partei. Die erste Partei ist Gott, die zweite Partei, das spiegelt wahrscheinlich von da drüben ein bisschen. So, zweite Partei. Entschuldigung, keine Zeit. Sie fingen alle an, einer nach dem anderen sich zu entschuldigen. Entschuldigung. Keine Zeit. Was hast du? Ein Fest vorbereitet? Abendessen vorbereitet? Oh, keine Zeit. Keine Zeit. Was sagt er? Ich habe erst ein... Genau. So. Wo haben wir denn? Genau, ich habe einen Acker gekauft. Und der Acker ist ein Bild auf uns, auf alles, was wir so besitzen, was wir haben, was uns gehört, was wichtig ist. Gell? Die Dinge sind uns alle wichtig. Gell? Was ist denn wichtig für uns? Mein Haus, mein Häusle, gell? Der Schwabe. Mein Häusle. So. So. Meine Wohnung. Ja, muss mich einrichten. Ich bin umgezogen. Ich habe keine Zeit. Au, ich krieg da neue Möbel. Keine Zeit. Ich muss dringend meine Wohnung renovieren. Muss meinen Garten machen. Da habe ich jetzt keine Zeit. Wann ist das? Ach, nee, das geht nicht. So. Vergleichen wir das Angebot mit diesen Ausreden. Lass uns das mal auf uns wirken. So, noch eine Ausrede, paar Ausreden. So. Studium, ich muss lernen. Und später denke bloß nicht, das ist damit vorbei. Wenn du beim Studium schon keine Zeit hast für diese Einladung, dann warte mal, bis du bei der Arbeit, bis du eine Arbeit hast. Ob du dann noch Zeit hast. Ja? Dann kommt deine Karriere, dann kommt die Erfolgsleiter. Da wirst du gebraucht. Vor allem die jungen Leute, wenn sie dann neu im Berufsleben sind, die werden eingespannt. Ja? Die werden herangezogen. Ja, oder du hast eine Firma, ja, wenn ich selbstständig bin, dann bin ich frei, ja, genau. Dann bist du eingespannt, dann ist noch das Wochenende auch noch weg. Ja, Arbeit, jetzt habe ich zweimal Erfolg, das macht aber nichts, ist ja nicht so wichtig. So, was sagt er hier? Ich habe 5 Joch-Ochsen gekauft. Ja, das ist genau das, das sind die 5 Joch-Ochsen. Muss hingehen, angucken. Neuen Traktor gekauft, den muss ich ausprobieren. Neues Auto, neuen Lastwagen, muss man erst mal ausprobieren. Ich habe meine Firma erweitert. Wir Menschen haben eine Entschuldigung nach der anderen. Wenn es um Gott geht, dann drücken wir uns. Das liegt uns irgendwie im Blut. Und es hat damit zu tun, dass wir Menschen gefallen sind. Der Mensch ist kurz nachdem er geschaffen worden ist, schon verdorben worden und hat sich von Gott abgewandt. Und das ist der Grund, warum in uns sich vieles gegen Gott sträubt. Vielleicht für ein religiöses Gefühl können wir noch sein. Für eine religiöse Kultur, wo es irgendwie um Gott geht. Da macht man eine schöne Kerzen an und dann macht man ein schönes, ja, hat man ein schönes Gefühl. Oder ich gehe irgendwo hin, wo es beschaulich ist, vielleicht auch bunte Fenster und dann steht da noch ein Kreuz und ein Kruzifix und dann irgendwo das kann man und dann gehen wir aber nachher wieder und dann ist man wieder der Alte. Gott will nicht, dass wir religiös werden. Gott will nicht, dass wir eine komische Frömmigkeit uns aneignen. Dass wir quasi sagen, wir sind ein christliches Land und haben irgendwie so einen christlichen Anstrich. Christliche Partei gibt es ja sogar. Ja? Christliche Kultur des Abendlandes. Was ist denn? Heute kämpfen viele für den Erhalt der abendländisch-christlichen Kultur. Ich möchte Sie alle fragen, ob Sie wirklich Christus kennen. Ob sie den lebendigen Gott kennen. Es geht nicht um eine Kultur. Es geht nicht um christliche Werte. Sondern es geht um die Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Jetzt heißt es hier, noch ein anderer sagte, ich habe eine Frau geheiratet. Ja, der hat doch wirklich einen Grund, nicht zu kommen. Ich habe eine Frau geheiratet, ich habe jetzt keine Zeit. Wir haben gerade letzte Woche geheiratet. Ich kann doch nicht jetzt diese Woche schon auf dein Fest kommen. Bin in den Flitterwochen. So, das sind diese anderen Dinge, die uns sehr wichtig sind. Ja, für uns Menschen sind die alle wichtig. Partnerschaft, Familie, die Kinder. Ja, weißt du, am Anfang bist du frisch verheiratet. Ein Jahr später sagst du, ja, wir haben ein Baby gekriegt, geht nicht, wir können nicht kommen. Und dann musst du natürlich mit deiner Familie in den Urlaub fahren und so weiter. Du hast deine Hobbys. Ja? Und wo ist Raum für das Größte, das Wichtigste, das Tollste, das Wunderbarste in diesem Universum, nämlich für den lebendigen Gott? Wo ist da der Raum noch? Dann sind wir zugeschüttet und wir werden alt. Und was war mit unserem Leben? Die Bibel sagt sogar, es ist ein Hauch. Dein Leben ist ein Hauch. Und die Bibel sagt sogar, wir sind von Gott in diese Welt gesetzt worden, dass wir Gott finden sollen. Gott hat unsere Zeit auf dieser Erde vorherbestimmt, dass wir Gott fühlen oder finden sollen. Wo wir leben, wie lange wir leben, es ist nur dazu da, dass wir den lebendigen Gott finden. Und wenn wir diese Einladung ausschlagen, machen wir einen großen Fehler. Nämlich, das ist die Einladung unseres Lebens. Möglicherweise weist dich morgen, übermorgen, in den nächsten Jahren niemand mehr darauf hin. Das hier gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So habe ich gelebt und ich bin in einer kirchlichen Tradition aufgewachsen. Aber ich hatte keine Ahnung, was Gott eigentlich wirklich für mich bereit hat. Für mich war das eine christliche Tradition. Und als ich dann fertig war und von daheim ausgezogen war, da wollte ich gar nichts mehr von Gott wissen. Keine Zeit. Ich habe andere Dinge gemacht. Aber es gefällt mir nicht. Ich hoffe, auch euch auch nicht. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Mache ich weg. So. So. Ist besser. Ist doch schöner, oder? Also wenn dich jemand einlädt und wirklich dich bittet, auf Knien bittet, komm doch, bitte, bitte, komme. Stirbt sogar. Schickt seinen eigenen Sohn. Und ich sage, oh, keine Zeit. Für Gott ist es sehr wichtig. Für ihn ist es sehr wichtig. Er hat uns Menschen geschaffen, damit er Partner hat, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann. Und wir sagen, nö, keine Zeit, keine Lust. Gott hat so viel für uns bereitet. Und wir schlagen es ab. Wir wischen es vom Tisch. Und eines Tages habe ich gesagt, danke. Danke, Herr. Danke für alles, was du für mich getan hast. Dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du jetzt sogar jetzt noch da bist und zu mir sprichst. Dass du nicht aufgegeben hast, mir nachzugehen. Es gibt einen Vers heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Wenn Gott zu uns spricht, ist es immer heute. Es gab Beispiele in der Bibel, im Neuen Testament, wo Menschen das Evangelium von Jesus hören und sie sind nicht nach Hause gegangen und haben noch lange überlegt und geprüft und die Folgen abgeschätzt, ja, sondern sie haben auf der Stelle gesagt, ja, ich möchte Jesus aufnehmen. Glaube an den Herrn Jesus. Es war ein Mann, der fragte den Paulus damals, was soll ich machen, damit ich gerettet werde? Paulus sagt, Glaube an den Herrn Jesus. So einfach? Ja, es ist so einfach. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Weil dieses Fest, was Gott uns anbietet, ist eine Person. Wenn du diesen Namen Jesus aussprichst und an ihn anrufst, zu ihm redest, du wirst merken, er lebt. Und in ihm hast du den Zugang zu Gott. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Gerettet von einem sinnlosen Leben, gerettet von der Gottesferne, gerettet vom Gericht Gottes. Alles haben wir in Christus. Glaube an den Herrn Jesus. Und der Herr sagt in den Evangelien, und es gibt viele ähnliche Verse, kommt her zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid. Da meint er jetzt die Menschen, die besonders unter der Last der Pharisäer gelitten haben. Sie haben sich abgemüht. Sie wollten gerne ein gottwürdiges Leben führen, aber sie haben sich abgemüht, waren beladen mit so vielen Gesetzen und Vorschriften. Und Jesus hat gesagt, kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Ich habe den Tisch für euch gedeckt. Ja. Und deswegen gilt diese Einladung für uns. Und es ist wichtig, dass wir heute nicht sagen, nein, ist nichts für mich, sondern ich komme. Wenn jemand den Herrn noch nicht aufgenommen hat, dann ist heute eine gute Gelegenheit, zu Jesus zu kommen. Und es gibt hier bestimmt ein paar Experten, die dir helfen können, die uns helfen können, Jesus kennenzulernen. Es gibt bei uns nicht nur einen Pastor, sondern bei uns gibt es viele Pastoren. Ja, solche, die Jesus kennen und andere zu Jesus führen können. Und deswegen, wir möchten appellieren an alle, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Komm zu Jesus und warte nicht so lange. Warte nicht mehr. Heute ist eine gute Gelegenheit. Und alle, die Jesus schon kennen, möchten wir ermutigen, mit uns zusammen dieses Fest weiter zu feiern. Da gibt es eine Menge noch zu entdecken. Da gibt es noch eine ganze Menge herauszufinden, wie reich unser Christus ist. Jesus ist unausforschlich reich. Paulus hat einmal gesagt, mir, dem Allergeringsten, ist die Gnade gegeben, den Nationen den unausforschlichen Reichtum Christi als Evangelium zu verkündigen. So, das heißt, da gibt es so vieles von Christus, was wir noch gar nicht erkannt haben, noch nicht gesehen haben, noch nicht entdeckt haben. Selbst wir Christen sind jahrelang Christ und haben vieles noch gar nicht wirklich erkannt. Dieses Fest, Jesus ist wie ein reich gedeckter Tisch. Wir haben nur ein paar so Tellerchen mal angeguckt. Mal aus einem Schälchen mal was probiert. Und es schmeckt schon so wunderbar, aber der Herr ist noch viel reicher. Und wir können gemeinsam dieses Fest als Gemeinde auch in Gemeinschaft genießen. Ich höre hier auf und vielleicht können wir noch ein Lied singen oder ein Zeugnis. Wenn jemand ein Zeugnis geben möchte, wie er Gott erfahren hat, kann er das gerne auch machen.